So, ich möchte Ihnen heute als vorweihnachtliches Offert einiges über Friedrich August Hayek erzählen. Nachdem letztes Mal sein väterlicher Freund Ludwig von Mises, der doch um 18 Jahre älter war als Hayek, und insofern kann man sagen, als väterlicher Freund, mit 18 kann man schon wohl Vater sein, ne? Physiologisch auf alle Fälle. Sozusagen die Einleitung zu diesem neoliberalen Gedankengut gemacht hat. Mises ist sicher der wesentliche Proponent, der den Liberalismus, den Wirtschaftsliberalismus hier von Wien aus propagiert hat. Aber da natürlich im sogenannten Roten Wien ja auf seinen Handelskammern irgendwie isoliert war, aber doch eine ganze Reihe von wesentlichen Intellektuellen um sich versammelt hat, da jeden Freitag. Und nachher sind sie dann in irgendein Café ausgegangen und so weiter. Das ist alles in der Heimatgeschichte eifrig dokumentiert. Aber die große Entfaltung hat er dann in den USA gehabt. Er hat immerhin bis 1973 dann gelebt. Während Hayek wesentlich in England tätig war. Hayek hat 1931 eine Berufung an die London School of Economics bekommen und hat dann in der englischen Szene doch eine große Rolle gespielt bis hin zu Margaret Thatcher. Dazwischen war er auch in Freiburg, wo er auch dann 1992 gestorben ist. Und dazwischen hat er sogar mit der sozialdemokratischen Regierung in Österreich etwas verhängnisvolle Liaison angegangen, als er seine gesamte Bibliothek der Universität Salzburg geschenkt hat. Dort habe ich langsam vor sich hin modert und verstaubt und ich weiß nicht, ob die überhaupt genutzt wird. Das hat mein Kollege Wiemer, der in Salzburg Assistent war, Verzeichnis angefangen von dieser Bibliothek, aber man kann da nichts entlehnen und sie ist sozusagen unzugänglich. Er ist dann natürlich in gewissem Maße wieder mit im Streit aus Österreich weggegangen. Gut, gestritten hat er sie mit nahezu alle. Das hat er schon Ludwig Mises, der auch nur Feinde kannte, vor allem seinen Bruder, den Richard von Mises, der immerhin ein bekannter Mathematiker und Statistiktheoretiker war, sozusagen als Vorbild mitbekommen. Aber gut.
Darf ich eine Frage an Sie richten? Aber gern. Sagten Sie vorhin, eine Bibliothek, an der man nichts entlehnen kann?
Ja, das ist ein Korpus.
Für einen Sinn haben eine Bibliothek, an der man nichts
entlehnen kann? Ja, da bin ich überfragt. Also das ist jetzt seit Firnberg, die ist ja auch schon lange im Himmel, irgendwann halt in den 70er Jahren hat Hayek seine Bibliothek da der Universität Salzburg zur Verfügung gestellt. Und seither, ich habe mal versucht, ein Buch zu entlehnen über Fernleihe, das ging nicht, das wird dann aus München herbeigeschafft und so. Also es ist, soweit ich das sehen kann, es gibt da, wie gesagt, nur das rudimentäre Verzeichnis von Wiemer, von dieser Bibliothek. Und es ist irgendwo versperrt. Wie genau, um das habe ich mich dann auch nicht gekümmert. Weil man kriegt diese Texte natürlich auch so irgendwie. Aber also es ist nicht so, dass das unglaubliche Raritäten sind. Aber es ist ja doch eine sehr schöne ökonomische Bibliothek, muss man sagen. Doch von Texten, die halt so 17. Jahrhundert beginnen. Ne? Also, ist nicht uneben. Aber ja, so ist es halt. Aber ich möchte Ihnen heute im Grunde nur ein Werk von Hayek vorstellen und das werde ich nur sehr rhapsodisch machen können. Gegen Ende seines Lebens hat er sich nochmal zusammengerafft und in einem dreibändigen Werk gleichsam die Summe seiner Ansichten niedergelegt, so eine Art Summa Neoliberaler oder so irgendwas. Diese drei Bände haben im Englischen den Titel Law, Legislation and Liberty, was LLL sehr schön ist. Im Deutschen geht es natürlich nicht, da heißen sie Recht, Gesetzgebung und Freiheit und sind von der Frau Monika Streisler übersetzt, der Gattin von unserem Ökonomieprofessor, der allerdings auch schon emeritiert ist. Drei Bände, in denen nun Hayek gleichsam das Programm dieses Neoliberalismus modernerer Prägung auch mit Einbeziehung, was ja Mises nicht getan hat, von philosophischer Grundlegung macht. Hayek war immer mehr philosophisch interessiert als Mises. Von Mises habe ich keine Zeile gelesen, obwohl es in seinem Kreis philosophische Diskussionen gegeben hat, die irgendwie auf eine Vorgeschichte oder auf eine Fundierung oder irgend sowas anspielen würden. Bei Hayek ist es gerade in den Freiburger Studien, Sie werden nächstes Mal dann die restliche Literaturliste bekommen, da ist das drauf und auch die Sachen, die ich dann im Jänner noch behandeln werde. Also Friedrich von Hayek hat sich gerade in den Freiburger Studien doch mit der philosophischen Vorgeschichte, gerade im 18. Jahrhundert, die sehr wichtig ist für ihn, in England oder Schottland genauer, weil da diese Theorie entwickelt wird, die er für die entscheidende hält. Und zwar ist sein Hauptphilosoph David Hume in der Angelegenheit, also nicht Adam Smith, sondern David Hume, der Freund von Adam Smith, der ja auch ökonomische Essays geschrieben hat, kein ökonomisches Werk, aber immerhin sehr wichtige Essays, und dem Hayek die gleichsam Erfindung dieser, wie er das dann nennt, spontanen Ordnung, wir könnten sagen Marktgesellschaft, um es etwas einzuschränken, zuschreibt. Also jene Gesellschaft, die von niemandem erfunden wird, die sich gleichsam selbst erfindet und die sich aus diesen infinitesimalen Akten der Teilnehmer zusammensetzt und sozusagen auf wunderbare Weise eine Ordnung repräsentiert, die eben nicht intentional und nicht konstruiert ist. Gut, gehen wir nun zu diesem dreibändigen Werk über. Als Motiv nennt er die Erkenntnis, dass die Erhaltung einer Gesellschaft freier Menschen von drei grundlegenden Einsichten abhängt, die niemals adäquat dargestellt worden sind und denen die drei Teile dieses Werks, also diese drei Bücher, gewidmet sind. Im ersten Buch, dass eine von selbst entstehende und spontane Ordnung und eine Organisation sich unterscheiden. Das ist eben diese alte Dichotomie, Markt und Staat. Und dass ihre Verschiedenheit bezogen ist auf die beiden verschiedenen Arten von Regeln oder Rechte, die in ihnen vorherrschen. Die zweite ist, dass was heute im Allgemeinen als soziale oder distributive Gerechtigkeit angesehen wird, Bedeutung nur innerhalb der zweiten Art von Ordnung hat, der Organisation. Sie war bedeutungslos und gänzlich unvereinbar mit derjenigen spontanen Ordnung ist, die Adam Smith die große Gesellschaft und Sir Karl Popper die offene Gesellschaft genannt hat. Die dritte ist, dass das vorherrschende Modell liberaler demokratischer Institutionen, in denen dieselbe repräsentative Körperschaft die Regeln gerechten Verfahrens festlegt und die Regierungsgeschäfte leitet, notwendig zu einer allmählichen Transformation der spontanen Ordnung einer freien Gesellschaft in ein totalitäres System führt, das im Dienst einer Koalition organisierter Interessen steht. So gleichsam die Kurzinhaltsangabe dieser drei Bände. Es geht also um den Markt, um es anders zu sagen, und seinen ideologischen Überbau. Der Kampf der Wirtschaftsordnungen ist notgedrungen auch ein Kampf der Ideologien. Das drückt sich bei Hayek in der prinzipiellen Unterscheidung von spontaner Ordnung und Organisation aus, eben in dieser Markt versus Staat-Dichotomie seit Böhm-Bawerk oder Markt versus Macht oder dergleichen. Hayek fasst das in ein soziologisches Vokabular, offenbar um die Idee etwas zu verallgemeinern, und was uns dann eine gute Gelegenheit gibt, zur Hector's Network Theory im Jänner dann überzuleiten, der auch eine soziologische Theorie ist und die genauer fragt, wie denn nun solche Organisationen und Ordnungen zustande kommen, wie diese Handlungen beschaffen sind, die individuellen Handlungen, diese von mir als infinitesimal bezeichneten Handlungen, damit sich solche Ordnungen einstellen. Das wird dann unser jener Programm sein und uns auch in die theoretische Gegenwart sozusagen führen. Natürlich weiß Hayek, dass es in der Realität immer ein Zusammenwirken von spontaner Ordnung und Organisation gibt. Nicht alles kann vom Markt geregelt werden, aber die Organisation oder Der Staat hat eigentlich nur die Aufgabe, wie das so schön heißt, eine Planung für den Markt zu machen. Also alles, was die Organisation tun kann, ist und positiv tun kann, ist ein möglichst reibungsloses Funktionieren der spontanen Ordnung zu gewährleisten. Durch eine Rechtsordnung, durch Umrahmungen, aber keineswegs durch eine ökonomische Intervention in diese spontane Ordnung. Das haben wir ja schon bei Mises ausführlich gehört. Das ist nun diese Unterscheidung und Darstellung ist Thema des ersten Bandes. Die ethische Frage nun, der sich Hayek dann im zweiten Band zuwendet, spielt nach Hayek nur bei der Organisation eine Rolle. Und zwar in der Form der distributiven oder zuteilenden Gerechtigkeit. Die Tauschgerechtigkeit bedenkt er weiter nicht, die ist ihm sowieso selbstverständlich. Das ist ein klein wenig eine Anspielung auf die Unterscheidungen von Gerechtigkeit bei Aristoteles in der nikomachischen Ethik. Tauschgerechtigkeit ist eben die, wo Gleiches oder wo gleich getauscht wird, bei Aristoteles leicht verwirrenderweise noch auch in Relation zu den Tauschenden. Die distributive Gerechtigkeit ist jene Gerechtigkeit, wo man nach Verdienst belohnt wird vom Staat oder von der Gemeinschaft. Da ist es eher als Sozialgerechtigkeit diese Zuteilung von Mitteln für Bedürftige, also alles das, was man unter Klientel fassen kann, was Sie an die erste Stunde an Henry Münzberg erinnern. Wird nun etwa im Rahmen der Gerechtigkeit und sozialen Gleichheit die Organisation so mächtig, dass sie die spontane Ordnung regulieren oder gar ausschalten kann, dann geht es unausweichlich in Richtung einer totalitären Gesellschaftsordnung. Das ist der Road to Serfdom, wie ein Buch von Hayek aus den frühen 40er Jahren lautet, also die Straße zur Sklaverei oder der Weg zur Sklaverei oder so irgendwie ist es übersetzt worden. Das ist übrigens das Lieblingsbuch von unserem gewesenen Herrn Finanzminister. Das hat er immer gern hergeschenkt oder auch zu Surfdom. Wahrscheinlich in der Übersetzung, weiß ich nicht. Wege zur Knechtschaft, ja genau. So ist es. Right, danke. Das ist ein bisschen ein wüstes Pamphlet, diese Wege zur Knechtschaft. Aber ist sozusagen ganz in der Linie, wie wir es ja schon von Mises kennen, der hat ja das Thema schon vorgegeben, das ist ja keineswegs originell jetzt von Hayek da erfunden, das ist eben diese politische Konsequenz aller Einflussnahmen in die spontane Ordnung gibt. Gut, das ist sozusagen die Erläuterung jetzt dieser Inhaltsangabe für diese drei Bände. Hayek gibt eben auch noch eine philosophische Begründung. Da tatsächlich bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass nicht nur einige der wissenschaftlichen, sondern auch die wichtigsten politischen oder ideologischen Differenzen unserer Zeit letztlich auf gewissen grundlegenden philosophischen Differenzen zwischen zwei Schulen des Denkens beruhen, von denen die eine als falsch erwiesen werden kann. Beide werden gewöhnlich als Rationalismus bezeichnet, doch werde ich zwischen ihnen als dem evolutionären oder wie es ja Karl Popper ihn nennt, kritischen Rationalismus einerseits und dem irrigen konstruktivistischen, Poppers naiven Rationalismus andererseits unterscheiden müssen. Also das sind zwei Formen sozusagen rationalen Philosophie, wobei das Schwergewicht bei dem zweiten auf dem konstruktivistisch liegt. Also dieses Konstruieren, dieses Technische daran, das ist das, was Hayek in vielen Schriften als irrig abgelehnt hat. Und die Frage der richtigen wissenschaftlichen Methode ist nicht nur von theoretischem Interesse, sondern hat praktische Bedeutung insofern, als Werte durch wissenschaftlichen Irrtum zerstört werden, die nach Hayek die unentbehrliche Grundlage unserer ganzen Zivilisation sind, einschließlich eben der wissenschaftlichen Bemühungen, die sich nun gegen diese Werte wenden. Das wird am Schluss des dritten Bandes dann zu einer recht kurzen und sehr kruden Kritik an Freud und der Psychoanalyse führen, deren, da zitiert er Freud, also das Unbehagen der Kultur, spricht nur so an, irgendwie mit einem leicht seltsamen amerikanischen Sekundärtext und ist der Ansicht, dass Freud die Befreiung der Sexualtriebe forciert hätte. Was komisch ist, wenn man Freud kennt, der ja gerade eine ziemliche Angst vor der Befreiung dieser Triebe gehabt hat. Also das Ich, das an die Stelle des Es treten soll, wie es diese berühmte Wendung heißt, ist ja keineswegs jetzt sozusagen Liebhaber dieser Triebbasis. Aber wie auch immer, Freud ist für Hayek ein Wertezerstörer, wie Marx und auch wie Kelsen zum Beispiel. Der Rechtspositivismus zerstört auch Werte. Und natürlich, das hat er in einer anderen früheren Schrift, Rise and Fall of Science, entwickelt, tun das die Ingenieure, die zum Beispiel als Immunisten glauben, man könnte Religion so konstruieren wie eine Maschine. Konstruktion und Organisation sind also im Denken von Hayek eng verbunden, während die spontane Ordnung nach einem evolutionären Muster sich entwickelt. Also eher sowas wie ein biologisches Analogon ist. Dementsprechend sind Konstruktion und Evolution entgegengesetzte Prinzipien. Die erste Ansicht, die der Konstruktion behauptet, dass menschliche Institutionen menschlichen Zwecken nur dienen können, wenn sie absichtlich für diese Zwecke entworfen worden sind. Oft auch, dass die Tatsache, dass eine Institution existiert, Beweis dafür ist, dass sie für einen Zweck geschaffen worden ist. Und immer, dass wir die Gesellschaft und ihre Institutionen so umformen sollten, dass alle unsere Handlungen gänzlich von erkannten Zwecken geleitet werden. Da haben Sie in diesem Konstruktionselement auch die Intention, nämlich ausgerichtet auf ein bestimmtes Ziel, wie man halt eine Maschine konstruiert, die soll diese und jene Aufgaben erfüllen und dementsprechend werden alle Mittel und konstruktiven Elemente auf dieses Ziel ausgerichtet. In der Gesellschaft ist die Handlungsorientierung und die Ausrichtung der Handlungen dementsprechend dann das Ziel. Das wäre sozusagen eine Idee, die sich natürlich auch mit einem Wissen verbinden muss. Sie können eine Maschine ja nicht ohne die Kenntnisse der Maschinenelemente, der entsprechenden Mathematik und Physik konstruieren und das Material und so weiter. Das heißt, der Bereich des Nichtwissens, der natürlich ab einer Konstruktion immer enthalten ist, muss möglichst klein gehalten werden. Während gerade eine der wesentlichen Elemente dieser spontanen Ordnung die ist, dass sie mit einem zerstreuten Wissen operiert. Also keineswegs ein zentralisiertes Wissen, wie es ein Ingenieur haben muss, um eine Maschine zu konstruieren, oder wie es ein Staat haben muss, um eine Planwirtschaft aufzurichten, sondern ein Wissen, das sich nicht zentralisieren lässt und das aber trotzdem zu einer Einheit zusammenfinden kann. Und das ist eben die evolutionäre Idee einer Gesellschaftsentwicklung und eines evolutionären Wissens. Da meint Hayek, dass sich diese Ansicht seit der Antike langsam und allmählich entwickelt hat, nämlich, dass sie die Geordnetheit der Gesellschaft als Ausdruck der Wirksamkeit der individuellen Handlungen in den Vordergrund gerückt hat und nicht allein Institutionen und Praktiken zugeschrieben hat. Sondern ein Prozess tritt da ins Werk, der zunächst als Wachstum, später als Evolution beschrieben wurde. Ein Prozess, in dem Praktiken, die zunächst aus anderen Gründen oder sogar rein zufällig angenommen wurden, erhalten blieben, weil sie die Gruppe, in der sie entstanden waren, befähigten, sich gegenüber anderen durchzusetzen. Da haben sie ein bisschen so einen Anklang an das Selektionsmuster von Darwin. Seit ihrer ersten systematischen Entwicklung im 18. Jahrhundert, das ist eben in der schottischen Gesellschaftsphilosophie entstanden, diese Idee einer bürgerlichen Gesellschaft, die sich ordnet, ohne Produkt einer übergeordneten Vernunft zu sein, hatte diese Ansicht nicht nur gegen den Anthropomorphismus des primitiven Denkens zu kämpfen, sondern sogar noch mehr gegen die Unterstützung, die diese naiven Ansichten von der neuen rationalistischen Philosophie erfahren hatten. Tatsächlich war es die Herausforderung, die diese Philosophie darstellte, die zu der expliziten Formulierung der evolutionären Ansicht führte. Das ist in der Idee und im Kopf von Hayek nun mit Descartes verbunden. Dem schreibt er den konstruktivistischen Irrtum zu. Da aber Descartes im Wesentlichen Kriterien der Wahrheit von Aussagen, so Hayek feststellen wollte, werden erst seine Nachfolger und da vor allem Thomas Hobbes zu jenen gleichsam Verderbern, die diese konstruktivistische Philosophie auch für die Angemessenheit und Rechtfertigung von Handlungen benutzten. Also nicht als erkenntnisleitendes Programm, sondern auch als politisches, wie es ja bei Hobbes in dem Dezive vom Bürger und vor allem dann halt dem Leviathan finden. Das ist eine sehr mechanistische Philosophie, das sagt ja Hobbes auch ausdrücklich, man kann das alles ausrechnen. Und Hobbes ist natürlich auch ein Philosoph, der für seine eher totalitären Neigungen bekannt ist. Also dem dann erst Locke sozusagen ein Gegenbild gegenüberstellt, ja, als politische Organisationsform. Gut, also das ist ungefähr die kleine Philosophiegeschichte, die uns Hayek da bietet. Da gibt es keine Auseinandersetzung mit Descartes, das ist eben so, und auch keine große mit Thomas Hobbes. Das sind nur sozusagen die Namen, die da am Horizont auftreten. Gut, jetzt sind wir sozusagen bei Handlungen. Handlungen gründen sich auf Regeln oder auf eine zielgerichtete Intention. Regeln sind so etwas wie Handlungsgewohnheiten, die uns entlasten können, weil sie ein Abkürzungsverfahren für die Handlungsentscheidungen darstellen. Aber sie können das Handeln natürlich auch einengen, zu sehr routinisieren. Hayek sieht die Regeln als Produkt der sozialen Evolution an. Sie werden nicht erfunden oder konstruiert, sondern durch Erfahrung gefunden. Das ist eben was er vorher von dieser Gruppe, von dieser Ominösen, da gesagt hat, dass Praktiken oft rein zufällig entdeckt werden, sich als günstig herausstellen und dann behält man sie bei, weil sie Erfolg haben. Der Mensch, meint er, ist ebenso sehr ein Regeln folgendes wie ein zweckgeleitetes Lebewesen. Und er ist erfolgreich nicht, weil er weiß, warum er die Regeln beachten sollte, die er beachtet, oder weil er sogar fähig ist, alle diese Regeln in Worte zu fassen, sondern weil sein Denken und Handeln von Regeln geleitet wird, die sich in einem Selektionsprozess in der Gesellschaft, in der er lebt, entwickelt haben und die auf diese Weise das Produkt der Erfahrung von Generationen sind. Da kann man nun auch schon ein klein wenig ahnen, warum die Werte so entsprechend wichtig sind für Hayek, weil sie eben ausdrücken, ein Erfahrungspotenzial, das da angesammelt wurde, das sie dann unter Umständen in Regeln kondensiert, weil ja Werte etwas sind, nach denen man sie ausrichtet, also man richtet das Handeln nach bestimmten Werten aus und dementsprechend werden dann auch die Regeln dafür formuliert. Und dieses nun ist ein Prozess, der quasi natürlich abläuft, wie eine Naturgeschichte. Und so heißt es ja auch bei den Schotten dann A Natural History of Society, eben eine gefundene Geschichte, also eine gefundene Entwicklung, wenn man so will, und nicht eine von irgendeiner Autorität ins Werk gesetzte. Das sind Anpassungsprozesse an die Umgebung, wie das nun Hayek ganz sozusagen in seinem sozialdarwinistischen Programm da ausdrückt, die kaum oder zum wenigsten in einer Einsicht in die Beziehungen von Ursache und Wirkung bestehen, sondern eben darin, dass Handlungen von Regeln geleitet werden, die der Art von Welt angepasst sind, in der wir leben. Das heißt, Umständen, denen wir nicht gewahr sind und die gleichwohl das Muster unserer erfolgreichen Handlungen bestimmen. Damit wird ein klein wenig vorbereitet, warum wir sozusagen als Marktteilnehmer immer mit einem defizitären Wissen agieren, aber trotzdem ein Handlungspotenzial zur Verfügung haben, das uns erfolgreiche Handlungen möglich macht. Und so schließt Hayek nun, infolgedessen beruht unsere ganze Zivilisation darauf und muss darauf beruhen, dass wir vieles glauben, von dem wir nicht wissen können, ob es im kartesischen Sinne wahr ist. Gut, was immer der kartesische Wahrheitssinn ist. Fakt ist, dass unser Handeln doch wesentlich von Elementen bestimmt wird, über die wir keine intellektuelle Kontrolle haben, das so ausgedrückt werden. Aber dieses eingeschränkte Wissen beeinträchtigt nicht die Handlungsfähigkeit. Denn einerseits kann man Wissen durch Regeln ersetzen und dann entsprechend den Regeln handeln. Man muss zum Beispiel nicht wissen, was Geld ist, um mit Geld umgehen zu können. Das wäre sozusagen, wenn man so will, jetzt die Kulturtechnik des Geldes. Viele Kulturtechniken beruhen ja darauf, dass wir sozusagen kein intellektuelles Wissen haben. Zum Beispiel, wir können rechnen, ohne wissen, was eine Zahl ist. Das ist aber eine komplizierte Diskussion, die bis heute nicht aufgehört hat. Genauso wie beim Geld. Aber die tangiert uns in der Praxis des Umgangs nicht. Unsere Rechnungen werden richtig sein, obwohl wir über keinen oder höchstens einen falschen Zahlbegriff verfügen. Das ist das eine. Also das Nichtwissen hindert uns nicht am erfolgreichen Handeln. Aber das kann es nur, weil wir in das Netzwerk einer Gesellschaft eingebunden sind und das hier versammelte Wissen nutzen können. So sagt Hayek, in einer zivilisierten Gesellschaft ist es in der Tat nicht so sehr das größere Wissen, das das Individuum erwerben kann, als vielmehr der größere Nutzen, den er aus dem Wissen ziehen kann, das andere besitzen. Dass die Ursache seiner Fähigkeit ist, einen unendlich weiteren Bereich von Zwecken zu verfolgen, als bloß die Befriedigung seiner drückendsten physischen Bedürfnisse. In der Tat, ein zivilisiertes Individuum kann sehr unwissend sein, viel unwissender als mancher Wilde, und dennoch aus der Zivilisation, in der er lebt, großen Nutzen ziehen. Vielleicht erinnern Sie sich da an die netten Bemerkungen von Claude Lévi-Strauss im Wilden Denken, der einen Stamm vorstellt oder eine Ethnie, die große biologische Kenntnisse haben. Und wenn man mit denen spazieren geht, dann gibt es ununterbrochen Testverfahren, Pflanzen auszutesten, die sie noch nicht kennen. Und dieser Stamm macht sie regelmäßig lustig, dass da Ethnologen kommen, die nicht über biologische Kenntnisse verfügen, also die völlig ohnmächtig da sozusagen diesem Wissen ausgeliefert sind. Aber wahrscheinlich kann der Ethnologe doch aus seiner Zivilisation dann großen Nutzen ziehen, ohne zu wissen, warum der Spinat gefroren erscheinen muss oder so. Gut, wie auch immer. Das nun ist schon eine Darstellung dessen, was eine spontane Ordnung ist. Während der konstruktivistische Rationalismus nun verknüpft ist mit, laut Hayek, mit diesem berühmten Leib-Seele-Dualismus oder Geist-Substanz, die außerhalb des Kosmos der Natur steht und wo es sozusagen eine unabhängige Institution des Geistes gibt, von der aus, wie gleichsam von einem archimedischen Punkt, man nun Gesellschaft und Kultur entwerfen kann. Also das ist das Gegenprogramm zur Evolution, wobei sich da Hayek keine Gedanken macht, dass im 17. Jahrhundert ja evolutionäre Theorien überhaupt noch nicht an der Tagesordnung waren. Aber wie auch immer, das sozusagen immer nur als jetzt philosophische Anspielung, was ist der große Feind? Der große Feind ist der konstruktivistische Rationalismus und das ist eben rückführbar auf Descartes, weil Descartes diese ganze Maschinenmetapher ins Leben einbringt. Das ist ja der Mensch als Maschine zum Beispiel, ist ja eine Erfindung von Descartes im 17. Jahrhundert, eben dieses vom Menschen, de l'homme, beginnt ja so, wie mit einer gewissen vorsichtigen Reservation, wie können wir uns einen Menschen vorstellen, der wie eine Maschine konstruiert ist. Und welche Rolle hat dann, wie Sie wissen, dieses Zentralorgan der Seele, das ja immer noch für Descartes für das Leben dieser Maschine sorgen muss. Also dass man nicht aufziehen muss, sondern dass er halt von sich aus sich bewegt. Und diese Maschinenkonstruktion, die setzt ja auch bei Hobbes fort und die dehnt sie dann aus auf die gesamte Gesellschaft. Und das ist das Gegenbild zur evolutionären Gesellschaftsordnung. Dementsprechend ist es so, dass das Handeln vor dem Denken kommt, wenn man so will. Das sagt Hayek sogar ausdrücklich, der Mensch handelte, bevor er dachte und verstand nicht, bevor er handelte. Was wir Verstehen nennen, ist in letzter Instanz einfach seine Fähigkeit, auf seine Umgebung mit einem Muster von Handlungen zu antworten, das ihm hilft zu überdauern. Das ist eine etwas kühne und verkürzte evolutionäre Erkenntnistheorie, die auch weiter nicht entwickelt wird bei Hayek, aber die Konsequenz hat, dass er nun die Dichotomie von natürlich und künstlich als falsche Dichotomie entlarven muss. Weil wenn der Mensch handelt, dann handelt er als natürliches Wesen, bevor er irgendwie einen Begriff von dem hat, gegenüber dem er handelt. Er handelt, wenn man so will, aus Konvention und nicht aufgrund eines Resultats seines Bewusstseins. So eine Diskussion wird dann von Hayek, und das ist eine ganz gute Illustration, auf die ganzen Ideen der Scholastiker gewendet, die für die Natur einen Terminus technicus sozialer Phänomene annehmen, die nicht absichtlich durch den menschlichen Willen geformt worden waren. In dem Werk eines von ihnen, ein sehr berühmtes Werk von Louis Molina, wird zum Beispiel erklärt, dass der natürliche Preis so genannt wird, weil er aus der Sache selbst stammt, ohne Rücksicht auf Gesetze und Verordnungen, sondern von vielen Umständen abhängt, die ihn ändern, wie den Gefühlen der Menschen, ihrer Wertschätzung, verschiedener Verwendungen, oft sogar infolge von Launen und Vergnügungen. Da haben wir eben Natur oder das, was natürlicher Preis ist, im Gegensatz zu dem, was festgesetzter, taxativer Preis ist, etwas, was sich einspielt in diesen vielen Handlungen, was aber von niemandem vorhergesagt werden kann und von niemandem auch gleichsam produziert wird. In der Tat, fährt dann Hayek fort, diese unsere Vorfahren dachten und handelten unter einem starken Eindruck von dem Unwissen und der Fehlbarkeit der Menschheit und argumentierten zum Beispiel, dass der genaue mathematische Preis, zu dem eine Ware gerecht verkauft werden könnte, nur Gott bekannt sei, weil er von mehr Umständen abhängt, als irgendein Mensch wissen könne und dass deshalb die Bestimmung des gerechten Preises dem Markt überlassen bleiben müsse. So haben Sie jetzt die sehr schnelle Kurve in die Marktökonomie von dieser Unterscheidung natürlich künstlich, die dann nun sozusagen aufgehoben ist, weil natürlich der natürliche Preis einer ist, der von einer, wenn man so will, Kunstordnung, der Markt ist ja keine Naturordnung in dem Sinn, in eine Kunstordnung übertransformiert wird. Übrigens auch bei Adam Smith heißt dann der Marktpreis natürlicher Preis. Also Natur wäre da sozusagen jetzt die Vokabel für das Evolutionäre im Gegensatz zur Maschine. Was nun eine charakteristische Eigenschaft dieses maschinellen Denkens, des konstruktivistischen Rationalismus ist, ist die, nach Hayek, dass er mit Abstraktionen nicht zufrieden ist, dass er nicht erkennt, dass abstrakte Begriffe ein Mittel sind, mit der Komplexität des Konkreten fertig zu werden, die unser Geist nicht völlig beherrschen kann. Der evolutionäre Rationalismus auf der anderen Seite erkennt Abstraktionen als das unentbehrliche Mittel des Geistes, das ihn in die Lage versetzt, sich mit einer Wirklichkeit zu befassen, die er nicht völlig begreifen kann. Dies hängt mit der Tatsache zusammen, dass aus konstruktivistischer Sicht Abstraktheit als eine Eigenschaft verstanden wird, die auf bewusstes Denken oder Begriffe beschränkt ist, während sie tatsächlich ein Merkmal aller Prozesse ist, die das Handeln bestimmen, lange bevor sie im bewussten Denken erscheinen oder in der Sprache ausgedrückt werden. Das ist ein netter Hegelianismus. Wenn Sie an den kleinen Aufsatz von Hegel denken, wer denkt abstrakt, dann ist es just sozusagen der Kronenzeitungsleser, der abstrakt denkt und nicht der Philosoph wie Hegel. Der denkt immer konkret, das heißt die konkrete Entfaltung aller Bestimmungen muss ihm vor Augen treten. Das heißt, abstrakt ist ein eingeschränktes Wissen. Das ist keineswegs jetzt in dem Sinn vollständiges Wissen, ganz im Gegenteil, es ist im Verhältnis zum konkreten Wissen ein sehr reduziertes Wissen. Und genau darauf spielt nun Hayek an. Wann immer ein Situationstyp in einem Individuum eine Disposition zu einem gewissen Reaktionsmuster hervorruft, ist jene fundamentale Beziehung gegenwärtig, die als abstrakt bezeichnet wird. Es kann wenig Zweifel geben, meint er, dass die eigentümlichen Fähigkeiten eines zentralen Nervensystems genau in der Tatsache bestehen, dass besondere Reize nicht direkt besondere Reaktionen hervorrufen, sondern es gewissen Klassen oder Konfigurationen von Reizen ermöglichen, gewisse Dispositionen zu Klassen von Handlungen hervorzurufen und dass nur die Überlagerung vieler solcher Dispositionen die besondere Handlung spezifiziert, die sich ergeben wird. Dieser Primat des Abstrakten wird in seinem Buch durchweg vorausgesetzt. Ich habe Ihnen das nun zitiert, um zu zeigen, wie sehr Hayek versucht, nun eine Art evolutionäre Erkenntnistheorie aus seinem Buch zugrunde zu legen und wie er dann ganz im Stile des älteren Popper, etwa mit der Auseinandersetzung mit Eccles und anderen, dann bis zu physiologischen Erläuterungen des zentralen Nervensystems vordringt. Wenn wir uns nun dem zuwenden, was Ordnung heißen kann, in Hayeks Idee der spontanen Ordnung, dann können wir uns zunächst mal auf Ordnung beziehen, wo ein Sachverhalt beschrieben wird, in dem eine Vielzahl von Elementen verschiedener Arten in solcher Beziehung zueinander stehen, dass wir aus unserer Bekanntschaft mit einem räumlichen oder zeitlichen Teil des Ganzen lernen können, richtige Erwartungen bezüglich des Restes zu bilden oder doch zumindest Erwartungen, die sich sehr wahrscheinlich als richtig erweisen werden. Es ist wieder der Bezug auf Handlungen. Da muss man nun allerdings unterscheiden, dass es auch eine autoritäre Deutung von Ordnung gibt, die auf Befehl und Gehorsam beruht. Das wäre sozusagen das Ordnungsmuster, das aus dem Militärischen herstammt. Im Wort Taktik zum Beispiel verbirgt sich ja der griechische Begriff Taxis. Und der heißt eben Ordnung. Das ist eben die Ordnung eines militärischen Körpers, etwa als Schlachtordnung oder dergleichen. Und das wird natürlich nur durch Befehl und Gehorsam aufrechterhalten. Dieser autoritäre Nebensinn des Begriffs Ordnung, so Hayek nun, leitet sich jedoch völlig von dem Glauben her, dass Ordnung nur von Kräften außerhalb des Systems oder exogen geschaffen werden kann. Also dass sozusagen der Befehlshaber außerhalb dieser Ordnung steht, sie aufrichtet und dann funktionieren lässt, wie halt der alte griechische Stratege, der ja dann nicht mehr weiter eingreifen kann, sondern seine Phalanx halt entsprechenderweise aufstellt und dann rennen die halt los und dann passiert halt irgendwas. Aber dieser Wenn man nun diese Ordnung als endogene beschreibt, dann hat man ein Gleichgewicht, das von innen her entsteht, so wie jenes, das die allgemeine Markttheorie erklären will. Eine spontane Ordnung dieser Art hat in vieler Hinsicht Eigenschaften, klarerweise, die verschieden sind von denen einer gemachten Ordnung. Sie ist keine Befehlsordnung, sie wird nicht exogen von einem Punkt außerhalb der Ordnung aufgerichtet und so weiter. Sie sind dementsprechend keine Konstruktion oder künstliche Ordnung. Die gewachsene Ordnung ist eine, die als sich selbst erzeugend oder endogen bestimmt. Und das ist eben dann das Spontane an dieser Ordnung, dass sie sozusagen aus sich selbst erklärt. Und daher ersetzt er dann den griechischen Begriff Taxis, der eben für diese Schlachtordnung, für diese künstliche Ordnung gilt, durch den Begriff des Kosmos, für eine gewachsene Ordnung. Ein Ausdruck, der ursprünglich eine richtige Ordnung in einem Staat oder in einer Gemeinschaft bedeutete. Bei Heidegger in seiner Nietzsche-Schrift gibt es auch eine Erklärung vom Kosmos, das ist dann eben die Welt als geordnete Welt. Spontane Ordnungen sind nicht notwendig komplex, aber im Gegensatz zu beabsichtigten menschlichen Anordnungen können sie jeden Grad von Komplexität erreichen, meint man. Also es gibt sozusagen keine Grenze für die in sich Differenziertheit der spontanen Ordnung. Das hängt davon ab, welchen historischen Stand, welche Zwecke da erfüllt werden soll, etc. Spontane Ordnungen brauchen auch nicht zu sein, was er abstrakt genannt hat, aber sie bestehen oft aus einem System abstrakter Beziehungen zwischen Elementen, die ebenfalls nur durch abstrakte Eigenschaften definiert sind und aus diesem Grunde nicht intuitiv wahrnehmbar und nicht erkennbar sind, außer auf der Basis einer Theorie, die ihren Charakter erklärt. Also man hat dann in dieser Theorie eben relativ wenige Beziehungselemente zur Verfügung, relativ wenige Relationen, das meint ja dieses Abstrakt bei Hayek. Also diese spontane Ordnung kann, wenn wir das so da jetzt rückschließen, nie in ihrer konkreten Fülle beschrieben werden. Das genau versuchen aber dann die ANT, also die Actors Network Theory Leute, voranzutreiben, nämlich die konkrete Ordnung oder die konkreten Elemente so einer spontanen Ordnung zu beschreiben und nicht auf dieser Ebene der Abstraktheit zu verbleiben, dieser großen Worte, die halt Hayek verwendet. Die Ordnung ist, schreibt er dann bezeichnenderweise mit anderen Worten, stets eine Anpassung an eine große Anzahl von besonderen Tatsachen, die in ihrer Gesamtheit niemandem bekannt sind. Also das ist das prinzipiell nicht völlig Erkennbare seiner Ordnung. Die Marktordnung zum Beispiel im Besonderen garantiert stets nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die erwarteten Beziehungen vorherrschen werden. Sie ist aber nichtsdestoweniger die einzige Art und Weise, in der so viele auf verstreuten Wissen beruhende Tätigkeiten erfolgreich in eine einzige Ordnung integriert werden können. Da haben wir jetzt sozusagen den zentralen Punkt bezogen auf das Wissen. Es ist immer partikular, verstreut auf Individuen und erst in dieser undurchschaubaren Gesamtheit integriert es sich in die Ordnung, so wie sie eben auch im Internet oder im World Wide Web nie wissen, wie viel Wissen da drinnen steckt, bevor sie es halt ausprobieren und sie da irgendwo halt einloggen und irgendeinen Pfad finden. Aber sie werden immer nur dieses Partikulare erleben von dieser gesamten Ordnung und nie das Gesamte. Bei Google finden sie ja etwa nur ein Drittel dessen, was da im Netz zirkuliert, angeblich. Wie man das festgestellt hat, das weiß ich nicht. Aber das ist schon sozusagen unüberblickbar. Aber so eine Ordnung kann funktionieren und kann vor allem mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit für Sie einen Nutzen abwerfen, so wie wir mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Sie Auskunft finden können über dies oder jenes, wenn Sie das Netz befragen und wenn Sie geduldig herumsuchen. Ja. Die Frage nun, die von zentraler Bedeutung ist für eine Theorie einer solchen spontanen Ordnung, ist, welche Eigenschaften die Regeln besitzen müssen, damit die getrennten Handlungen der Individuen eine Gesamtordnung herbeiführen. In einer modernen, auf Tausch gegründeten Gesellschaft ergibt sich eine der Hauptregelmäßigkeiten im individuellen Verhalten aus der Ähnlichkeit der Situationen, in denen sich die meisten Individuen befinden, wenn sie arbeiten, um ein Einkommen zu verdienen. Was bedeutet, dass sie in der Regel einen größeren Ertrag ihrer Bemühungen einem kleineren vorziehen und oft, dass sie ihre Bemühungen in einer bestimmten Richtung verstärken, wenn sich dadurch die Ertragsaussichten verbessern. Damit kann man nun sozusagen aus der simplen Annahme einer Tauschgesellschaft und der Motivation der Tauschpartner, nämlich More is more, und wenn ein Mehr winkt, dann wird man das natürlich anstreben. Eine einfache, eine ganz simple Ausrichtung der Handlungen mal finden. In jeder Gruppe von Menschen, meint Hayek, außer den allerkleinsten, beruht die Zusammenarbeit stets sowohl auf spontaner Ordnung als auch auf bewusster Organisation. Keinen Zweifel, dass für viele begrenzte Aufgaben die Organisation das wirksamste Verfahren erfolgreicher Koordination ist, weil sie uns befähigt, die sich ergebende Ordnung viel vollständiger unseren Wünschen anzupassen. Während dort, wo wir uns infolge der Komplexität der zu berücksichtigen Umstände auf Kräfte verlassen müssen, die eine spontane Ordnung herbeiführen, unsere Macht über die besonderen Inhalte dieser Ordnung notwendig beschränkt ist. Das ist nun für Hayek die Einleitung, die er am Anfang in dieser abstrakten Bestimmung angedeutet hat. Dass es immer ein Gemeinsames von dieser spontanen Ordnung und der Organisation gibt. In einer Marktgesellschaft gibt es diese Organisation speziell in den Produktionseinheiten, also dort, wo ein technisches Wissen verlangt ist, so und so in der Fabrik zu produzieren, da braucht es eine Organisation. Das ist keine spontane Ordnung wie eine Tauschordnung, sondern ein Betrieb, eine Firma, eine Aktiengesellschaft, alle möglichen verschiedenen Verbände und öffentliche Einrichtungen, einschließlich der Regierung, sind Organisationen, die ihrerseits in eine umfassendere spontane Ordnung integriert sind. Das heißt eben, die Priorität des Marktes da anzuerkennen, also dieses Planung für den Markt, was ja jede kapitalistische Firma notgedrungen macht. Wir haben es ja bei Mises erlebt mit dieser Konsumentendemokratie-Idee, dass eben die Produktion, also das, was Organisation ist, technischer Ablauf der Produktion, ausgerichtet wird auf die spontane Ordnung, auf den Markt. Dort muss sie dann die Organisation bewähren und nicht umgekehrt sozusagen die spontane Ordnung einer Organisation unterworfen werden. Dementsprechend eingeschränkt ist nun auch das, was in der Funktion der Regierung als politischer Bereich verstanden wird. Hayek vergleicht die Regierung mit einem Wartungspersonal einer Fabrik. Da ihr Zweck nicht ist, bestimmte Leistungen oder Produkte hervorzubringen, die von den Bürgern konsumiert werden sollen, sondern eher dafür zu sorgen, dass der Mechanismus, der die Produktion dieser Güter und Dienstleistungen regelt, in arbeitsfähigem Zustand erhalten bleibt. Es ist eben diese Sorge für die Marktfunktion, die nun einer Regierung gleichsam für ihre organisatorischen Umrahmungen zugestanden wird. Eine seiner Hauptthesen ist nun, dass sowohl spontane Ordnung und Organisation nebeneinander bestehen, aber es trotzdem nicht möglich ist, diese beiden Organisationen oder Ordnungsprinzipien in jeder beliebigen Art zu mischen. Jede Organisation, in der die Mitglieder nicht bloße Werkzeuge des Organisators sind, bestimmt durch Befehle nur die Funktion, die von jedem Mitglied erfüllt werden soll, die Ziele, die erreicht werden sollen und gewisse allgemeine Aspekte der Methoden, die verwendet werden sollen, und überlässt es den Individuen, die Einzelheiten aufgrund ihres Wissens und Könnens zu entscheiden. Die Eigenheiten der Regeln, die das Handeln innerhalb einer Organisation leiten, ist, dass sie Regeln für die Durchführung gewisser Aufgaben sein müssen. Sie setzen voraus, dass die Stellung jedes Individuums in einer festen Struktur durch Befehl bestimmt ist und dass die Regeln, die jedes Individuum befolgen muss, von der ihm angewiesenen Stelle und von den besonderen Zielen abhängen, die von der befehlenden Autorität für es vorgesehen sind. Die Regeln ordnen so lediglich das Detail der Handlung ernannter Funktionäre oder Behörden der Regierung. Organisationsregeln sind so notwendige Ergänzungen zu Befehlen, die von diesen Befehlen offengelassenen Lücken füllen. Man kann nun natürlich innerhalb einer Befehlsordnung auch noch unterscheiden, wie man das gemeiniglich in der Militärgeschichte macht, dass eben die deutsche Version des Befehls ein Auftragsbefehl ist, nämlich machen Sie dies und jenes, und dem Befohlenen überlassen wird, wie er das macht, während es natürlich auch einen Befehl gibt, der vorschreibt, wie der Auftrag auszuführen ist. Das ist ja angeblich eher dann die angelsächsische Art des Befehlens. Insofern kann man auch natürlich jetzt in einer Organisation gewisse Handlungsautonomie der ausführenden Organe feststellen, wenn sie eben solche Auftragsbefehle bekommen. Oder es ist alles so im Detail geregelt, dass auch das Verfahren genau bestimmt ist. Wie auch immer, das ist nur eine Schattierung. Aber das erfolgreichere Modell ist nicht, ist eben nicht die Organisation, sondern ist die spontane Ordnung, weil sie es ermöglicht hat, dass die Struktur der modernen Gesellschaft den Grad von Komplexität erreicht, den sie besitzt und der jeden weit übersteigt, der durch bewusste Organisation hätte erreicht werden können. Das ist nun das Dauerthema bei Hayek. So eine Befehlsordnung, so eine regelgeleitete Ordnung muss natürlich auf ein bestimmtes Wissen zurückgehen. Es muss eine Asymmetrie des Wissens geben, klarerweise, so wie eben der Ingenieur eben weiß, weil er es gelernt hat, wie eine bestimmte Maschine zu bauen ist und daher der Werkstätte die Befehle gibt, sie so und so zu bauen. Aber dieses Wissen, jetzt gewendet auf eine Gesellschaft, ist zu wenig, um dem komplexen Charakter einer modernen Gesellschaft, einer modernen arbeitsteiligen Tauschgesellschaft, wie wir dazu sagen können, gerecht zu werden.
Entschuldigung, kann Hayek sowas überhaupt, wenn wir seine eigenen Basisüberlegungen ansehen, was wir eigentlich nichts wissen, kann er überhaupt so eine Aussage vernünftig treffen?
Naja, nichts wissen ist jetzt zu viel gesagt. Ne? Wir haben ein beschränktes Wissen, ein begrenztes Wissen.
Und die Hoffnung, dass das Ungewusste den zehnten Regeln gehorcht. Aber mehr wissen wir nicht.
Na, das können wir dann nur durch den Erfolg bestimmen. Darum ja dieses Schwergewicht auf den Handlungen. Ne? Wenn Sie sehen, dass Ihr Motiv der Bereicherung funktioniert, wenn Sie bestimmte Regeln der Marktgesellschaft befolgen, dann ist Ihr partikulares Wissen in einer bestimmten adäquaten Relation zu der Gesamtsituation. Ne? Wenn Sie den Erfolg nicht erreichen, dann müssen Sie Ihre Handlungen verändern.
Na, dann bin ich pleite.
Naja, das ist nicht unbedingt das Ende der Sache. Ne? Seit es die modernen Konkursverfahren gibt, also die ja eben im 18. Jahrhundert. Also das ist schon etwas, was dann der Staat zur Verfügung gestellt hat. Ne? In England hat man ja begonnen, Anfang des 18. Jahrhunderts, gerade dieses, sozusagen ein Geschäft beenden kann, trotz Schulden und trotzdem in Stand gesetzt wird, ein neues zu beginnen. Ne? Also Verfahren, die jetzt nicht immer nur den Schuldtum bedeuten, weil da hat man eben erkannt, es hilft nicht sehr viel, wenn die Leute da im Schuldtum herumsitzen, weil sie ja dann nichts tun können. Ne? Und außer die Gefängnisse zu füllen, die sowieso über die Hälfte mit Schuldnern gefüllt waren und nicht mit Kriminellen zur Hauptsache. Ne? Aber gut, das ist ja was anderes. Trotzdem meint Hayek in Ergänzung jetzt dazu, dass wir nicht nur ein partikulares Wissen haben, das ausreichen soll für unsere partikularen Handlungen, sondern dass wir auch dann noch im Misserfolgsfall Informationen vom Markt bekommen. Das ist jetzt eine längere Diskussion, ob nämlich zum Beispiel, was er dann anführt, Preise sind eine Information. Klar, aber ob diese Information ausreicht jetzt, die Handlung einer Produktion so zu verändern, ne? Wenn ich nur weiß, zum Beispiel, ich muss billiger werden, ne? Bei gleicher Qualität, aber ich weiß zum Beispiel nicht, warum die Konkurrenz jetzt billiger produzieren kann. Hat sie irgendeinen technologischen Fortschritt gemacht? Hat sie andere Arbeiter verwendet zum Beispiel? Das muss in der Konkurrenzsituation dann, also hat sie zum Beispiel ausgelagert, bestimmte Produktionen oder was immer. Aber in der Regel spricht sich sowas herum. Niemand kann sozusagen ein Wissensmonopol über längere Zeit aufrechterhalten. Das wird sozusagen sehr bald verallgemeinert werden und ist dann Kennzeichen einer erfolgreicheren Handlung, bezogen zum Beispiel auf höheren Gewinn.
Ja, schon, ich habe nur da dasselbe Problem wie mit dem Darwinismus. Der jetzige Zustand ist irgendwie aus der Vergangenheit als erfolgreicher herausgekommen, weil sonst wäre er ja nicht. Mhm. Ja? Aber ich kann dem sozusagen nicht sagen, nicht zuordnen, dass es der Bestmögliche ist, weil die Frage macht ja überhaupt keinen Sinn in dem Zusammenhang. Und darum macht so die Fortsetzung von Hayek jetzt auch keinen Sinn mehr. Weil er weiß ja nicht, ob dieser Zustand, den er jetzt so hoch hält, in Kürze wieder perdu ist.
Naja, er lässt ja nicht darauf ein, sozusagen so allerlei zu argumentieren, dass es die beste aller möglichen Welten ist, sondern er vergleicht es immer mit den Möglichkeiten, die eine Organisation hat oder eine Planung hat. Ne? Wobei es meines Wissens keine einzige Schrift gibt, wo konkret untersucht wird, jetzt wie die Effizienz einer Planwirtschaft funktioniert und woran sie angeblich scheitert und woran die Effizienz der Marktwirtschaft so als deutlich höher sich erweisen soll. Empirisch wird es nicht untersucht, es wird permanent behauptet. Und das ist sozusagen das Dogma des Neoliberalismus, dass man halt irgendwie glauben muss. Ne? Und Hayek findet dafür keine empirischen, sondern, wenn man so will, jetzt spekulative Argumente oder Erklärungsversuche, die sozusagen erklären sollen, warum in einer spontanen Ordnung, in einer Marktgesellschaft, trotz dieses unerreichbaren Wissens des Gesamten, es trotzdem einen höheren Erfolg hat, als eine Gesellschaft, die wie eine Planwirtschaft natürlich nur auf einem Wissen beruhen kann und so wird dann zugeteilt. Ne? Dieses Wissen halt immer für geringer, obwohl es bewusst wäre, als dieses Wissen, das gleichsam implizit zur Anwendung kommt in einer Marktgesellschaft. Das ist eine Konstruktion, die natürlich jetzt mit etwas operiert, wenn Sie so wollen, mit einer Dunkelziffer des Wissens. Ne? Das ist behauptet, dass es in einer Marktgesellschaft eben möglich ist, aus diesem im Finsteren sich befindenden Wissen trotzdem Nutzen zu ziehen. Ne?
Vielleicht wäre noch einzuwenden zu dem Kollegen, dass bestmöglich, wie er es dargestellt hat, nicht erfolgreich inkludiert oder in vice versa. Also wenn ich erfolgreich handle und ich beziehe das auf eine Marktwirtschaft, dann handle ich gewinnbringend, ob dieses gewinnbringende Handeln das Maximum des möglichen Gewinnes ist, ist dabei eine andere Frage.
Ja, zweifelsohne. Wie würden das Maximum bestimmt werden können? Ne?
Es geht immer mehr. More is more.
Ja, das schon. Aber ich muss es ja nicht bestimmen. Wenn ich sozusagen erfolgreich in meinen Handlungen hinsichtlich der Vermehrung des Gewinnes bin, dann bin ich halt mehr oder weniger erfolgreich jetzt. Ne? Aber ich muss nicht sagen können, das Maximum des möglichen Gewinnes ist rechnerisch so und so hoch und du musst jetzt hast nur einen bestimmten Grad davon erreicht. Ne? Sondern ich denke, er wird es eher sozusagen einen offenen Prozess halten wollen. Dann hätte er wiederum ein Wissen über diesen Maximalgewinn. Ne? Sondern der einfache Imperativ für jeden Handlungen ist, maximiere deinen Gewinn. Wie das Maximum ausschaut, ist eine ganz andere Sache. Ne? Das ist wahrscheinlich sehr kompliziert festzustellen in einer Marktgesellschaft, wie hoch zu einem bestimmten Zeitpunkt der maximale Gewinn sein könnte. Weil selbst bei einer monopolistischen Situation kann man das ja nie so genau sagen. Ne? Weil auch eine monopolistische Situation, die jetzt ohne Konkurrenz gleichsam Gewinn maximieren kann, hängt sie von den Nachfragenden ab. Also wenn die beschließen, nein, zu diesen Preisen kaufe ich nicht mehr, dann hört sich die Monopolsituation hinsichtlich ihrer Unbegrenztheit des Gewinnes auf. Ne? Und es ist immer so ausprobieren, wie viel kann man unter bestimmten Bedingungen erreichen. Ne? Und das ist eben das, was die hohe Komplexität ausmacht. Ne? Da jede Handlung alle anderen Handlungen beeinflusst, hat man sozusagen ein permanent kybernetisches Modell, wenn man so will. Aber eines, das wiederum nicht mit den Mitteln der Kybernetik zu durchschauen ist. Ne? Die Kybernetik, das haben wieder die Planungstheoretiker verbindet. Ne? Die haben versucht, dieser Komplexität durch die Methode Kybernetik und Operations Research nahezukommen. Drum auch sein Votum für die Abstraktheit. Ne? Dieses Wissen, dieses partikulare Wissen ist eben in dieser mangelnden Konkretheit ein beschränktes und ein nur abstraktes Wissen. Ja, was kann man jetzt weiter bezogen auf die Regeln sagen? Während es vernünftig ist, meint er, die Befehle, die eine Organisation bestimmen, durch subsidiäre Regeln zu ergänzen, und Organisationen als Elemente einer spontanen Ordnung zu benutzen, kann es nie vorteilhaft sein, die Regeln, die eine spontane Ordnung bestimmen, durch isolierte und subsidiäre Befehle hinsichtlich jener Tätigkeiten zu ergänzen, bei denen die Handlungen durch allgemeine Verhaltensregeln geleitet werden. Das ist der wesentliche Gehalt des Arguments gegen Eingriffe oder Interventionen in die Marktordnung. Also das, was wir schon bei Mises kennengelernt haben, dass isolierte Befehle zu Folgehandlungen führen, die den Intentionen dann widerstreiten, wird jetzt bei Hayek so gedeutet, dass der Grund, weshalb solche isolierten Befehle die bestimmte Handlungen von den Mitgliedern der spontanen Ordnung fordern, diese Ordnung nie verbessern können, sondern sie zerstören müssen, ist, dass sie sich auf einen Teil eines Systems von interdependenten Handlungen beziehen, die durch Information bestimmt und durch Zwecke geleitet werden, die nur den einzelnen handelnden Personen, aber nicht der dirigierenden Autorität bekannt sind. Das ist eben dieses Argument, eine intervenierende Autorität muss ein Wissen über diese Handlungen bzw. Handlungsfolgen besitzen. Aufgrund der Komplexität besitzt es das nicht, weil dieses zerstreute Wissen nicht zentralisiert werden kann. Die einzelnen an einer Marktwirtschaft Beteiligten verfügen über dies oder jenes Wissen, Produktionswissen, anderes, über Motive, auch ein Geschmack wäre sozusagen ein gewisses Wissen, das nicht ersetzt werden kann durch eine Befehlsordnung, weil sie eben nicht gewusst werden kann. Was kann nun ein Gesetzgeber tun, dass sozusagen seine Handlungen jetzt eine Planung für diese spontane Ordnung ermöglichen, nämlich sie in ihrer Effektivität freisetzen können? Das ist mal das Erste, was von dieser Organisation verlangt wird, dass sie die negative Macht, Gehorsam zu erzwingen, einschränkt, dass sie sich selbst gleichsam dadurch kontrolliert, dass sie nur bestimmte Ausübungen dieser Macht zulässt. Also dass sozusagen eine Befehlsorganisation sich selbst limitiert hinsichtlich dessen, was sie jetzt an Ordnungsleistungen für einen Markt oder dergleichen beschreibt. Das ist nun die gefinkelte Konstruktion, die wir ja schon bei Mises auch kennengelernt haben. Warum nun so eine Marktordnung oder spontane Ordnung, die von der Organisation und von jeder Organisation eine Beschränkung ihrer Machtausübung verlangt, nun ein Element der Freiheit ist? Oder warum sie das mit individueller Handlungsfreiheit unauslöschlich verbindet? Wenn nun dieser entsprechende Gesetzgeber oder diese Organisation, die nun eine Idee, und das ist immer diese der Freiheit entgegengesetzte Idee der Gerechtigkeit verfolgen und eine Ordnung oder Regeln des gerechten Verhaltens aufstellen wollen, dann ergibt sie aus dieser eben heftig diskutierten Partikularität, dass nicht alle Erwartungen durch allgemeine Regeln geschützt werden können, sondern sogar, dass die Chance, dass möglichst viele Erwartungen befriedigt werden, am meisten vergrößert wird, wenn einige Erwartungen systematisch enttäuscht werden. Das bedeutet auch, dass es nicht möglich oder wünschenswert ist, alle Handlungen zu verhindern, die andere schädigen, sondern nur gewisse Arten von Handlungen. Es ist also völlig legitim, neue Geschäftsbeziehungen anzuknüpfen und dadurch die zuversichtlichen Erwartungen derer zu enttäuschen, mit denen man bisher zu handeln pflegte. Die Schädigung anderer, die das Recht zu verhindern trachtet, ist daher nicht jede Schädigung, sondern nur die Enttäuschung solcher Erwartungen, die das Recht als legitim bezeichnet. Also was aufscheint, ist eine kleine Apologie dieser Marktordnung hinsichtlich dessen, was Leibniz das nur begleitweise böse genannt hat in seiner Theodizee. Es ist immer nur ein Optimum einer Gesellschaft anstrebbar, nie ein Maximum, was bedeutet, dass bestimmte Erwartungen immer enttäuscht werden. Selbst jede positive Entwicklung hat negative Konnotationen oder Auswirkungen, die man entsprechend beschränken muss oder soll, aber die unvermeidbar sind oder die halt in dieser Idee so einer Selektion zuneigenden Gesellschaft notgedrungen impliziert sind, weil es ja immer ein Ausscheiden von nicht mehr zeitgemäßen Produktionen zum Beispiel, nicht mehr zeitgemäßen Qualifikationen etc. beinhaltet. Das heißt nun, Gerechtigkeit, wenn eine Organisation gerechtes Handeln verfolgt, muss dieses sozusagen in Rechnung stellen, dass die Werte, denen die Regeln des gerechten Verhaltens dienen, abstrakte Züge einer bestehenden faktischen Ordnung sind, die die Menschen verstärken wollen, weil sie sie als Voraussetzung für die wirksame Verfolgung einer Vielheit von verschiedenen divergierenden und unvorhersehbaren Zwecken erkannt haben. Wahrscheinlich liegt auch diesem Wertbegriff zugrunde, dass, was Mises und auch Hayek immer wieder betont haben, dass der Fortschritt einer Marktgesellschaft gewissermaßen auch durch das Leid der Arbeitenden erkauft wird, aber für sie immer diese Belohnung in Aussicht steht, was schon bei Adam Smith großtönend dann im Vorwort erscheint, dass sie gleichsam im Zuge, im Nachzuge dieser progressiven Entwicklung dann eine entsprechende Wohlfahrtssteigerung erleben. Das ist nun etwas, was mehr oder weniger in unserem Umkreis, in unserer spezifisch westlichen Zivilisation eine Erfahrung ist, die aber just durch das, durch die Intervention des Neoliberalismus sozusagen gefährdet schien, weil der Neoliberalismus ja gar kein Konzept eines Wohlfahrtsstaates verfolgt, sondern das Gegenteil davon. Also Wohlfahrtsstaat wäre für den Neoliberalismus etwas, wo in unberechtigter Weise durch Organisationen dieses Element der Gerechtigkeit, der gerechten Verteilung über die spontane Ordnung hinweg ausgedehnt wird und was zu einer Verminderung der Effektivität der spontanen Ordnung führt. Typischerweise ist ja dann auch gerade in England der Neoliberalismus entstanden, wie die englische Gesellschaft in eine ökonomische Krise geschlittert ist, wo sozusagen es schon Thema war, wie gering die Arbeitsproduktivität in England ist, wie erfolglos die Firmen dort sind, wie hoch die Verschuldung inzwischen angewachsen ist, alles Mögliche. Das hat sozusagen dem Neoliberalismus nun den Weg gebahnt, weil das scheinbar ein empirischer Beweis dafür war, dass der Wohlfahrtsstaat eben nicht ad infinitum funktionieren kann und nun durch etwas ersetzt werden muss, was die Effektivität der spontanen Ordnung, der Marktordnung wieder erhöhen muss. Diese aber, und das hängt nun auch mit dieser spezifischen Konzeption des Wissens zusammen, dass die Werte, wenn man sie nun auf ein gerechtes Verhalten bezieht, nun gleichsam Leerstellen produzieren müssen, weil Verhalten nie in seinen Zwecken vorhersehbar ist, sondern im Grunde nur erreichbar ist, dass eine möglichste Vielfalt von Zwecken verfolgt werden kann und keine Einschränkung von Handlungsmöglichkeiten. Das kann man ja relativ leicht umwälzen auf die Ablehnung jetzt zum Beispiel relativ hohe Unterstützungen, soziale Unterstützungen zu bezahlen, weil sie eben die Handlung derer, die diese Unterstützungen genießen, insofern einschränkt, als die, so nimmt man an, zufrieden sind mit diesen Unterstützungen, bis halt erst das Angebot kommt, einer Möglichkeit mehr als diese Unterstützungen zu gewinnen. Aber es wird auf alle Fälle als sozusagen Handlungseinschränkung bestimmt, weil den Leuten nun ein Motiv fehlt, sich sozusagen Arbeit zu suchen unter allen möglichen Bedingungen, das heißt Bedingungen der sinkenden Löhne, weil sie eben durch eine staatliche Unterstützung ohne dies ihr Leben fristen können. Jetzt komme ich ein klein wenig in die Verlegenheit, dass ich so viel Material nur habe und ein klein wenig das aussuchen möchte, was noch für das weitere an Wert hätte. Wir können auch da einsetzen, weil das ohne dies direkte Anknüpfungspunkt hat. Was sollte für eine Organisation gelten, die keine andere Aufgabe hätte als die Durchsetzung der Regeln des gerechten Verhaltens. Da meint Hayek, selbst in einer solchen Organisation, in der die von ihr durchzusetzenden Regeln des gerechten Verhaltens als gegeben angesehen würden, würde eine andere Anzahl von Regeln ihre Tätigkeit zu lenken haben. Die Gesetze, die das Verfahren regeln und die Gesetze, die Organisation der Gerichte bestimmen, bestehen in diesem Sinne aus Organisationsregeln und nicht aus Regeln des gerechten Verhaltens. Obwohl diese Regeln auch darauf abzielen, Gerechtigkeit zu gewährleisten und in frühen Entwicklungsstadien auf eine Gerechtigkeit, die gefunden werden muss und die daher vielleicht in früheren Entwicklungsstadien für die Verwirklichung der Gerechtigkeit wichtiger waren als die schon ausdrücklich formulierten Regeln des gerechten Verhaltens, sind sie logisch von diesen doch verschieden. Und während der letzten 100 Jahre ist die Unterscheidung, meint er, zwischen Regeln des gerechten Verhaltens und Regeln für die Organisation der Dienstleistungen der Regierung, hauptsächlich im Dienste sogenannter sozialer Zwecke, immer mehr verwischt worden. Also die Regeln der eigenen Organisation sind sozusagen aufgegangen in den Regeln, wie nun eine soziale Wohlfahrt zu bewerkstelligen ist. Zu glauben, dass allein das öffentliche Recht der allgemeinen Wohlfahrt dient und dass das private Recht, also das Eigentumsrecht, nur die egoistischen Interessen der Individuen schützt, wäre eine völlige Umkehrung der Wahrheit. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass nur Handlungen, die bewusst auf gemeinsame Zwecke gerichtet sind, gemeinsamen Bedürfnissen dienen. Tatsache ist vielmehr, dass was die spontane Ordnung der Gesellschaft uns bietet, für jedermann und daher auch für die allgemeine Wohlfahrt wichtiger ist als die meisten der besonderen Dienstleistungen, die Organisation der Regierung uns bieten kann. Ausgenommen nur die Sicherheit, die durch die Durchsetzung der Regeln des gerechten Verhaltens gewährleistet wird. Also dass man etwa eine Rechtssicherheit braucht, die Gerichte nicht korrupt sind und nicht nach Eigentumsrecht funktionieren, alles dieses, aber nicht mehr kann von einer Organisation verlangt werden. Und die Ausrichtung auf die sozialen Ziele, eben diese Wohlfahrtsausrichtung, hat nun diese Auflösung dieser Beschränkung der Regierung verursacht. Wenn man das nun zum Beispiel mit den Marktlöhnen in Verbindung bringt, so meint Hayek, dass Gerechtigkeit in diesem Zusammenhang nur solche Löhne oder Preise bedeuten kann, wie sie auf einem freien Markt ohne Täuschung, Betrug oder Gewalt bestimmt worden sind. Und dass in dieser einzigen Bedeutung, in der wir sinnvoll von gerechten Löhnen oder gerechten Preisen sprechen können, das Ergebnis einer völlig gerechten Transaktion tatsächlich sein kann, dass die eine Partei einen sehr geringen Gewinn erzielt und die anderen einen sehr großen. Das ist eben was unserer Gerechtigkeit widerstreben würde, das heißt unserer Gerechtigkeit, einer Gerechtigkeit einer Organisation, die auch ein Gleichheitsprinzip anbringt, während für Hayek nur jenes Element, wie es sich spontan auf einem Markt bietet, gleichzeitig auch das Gerechte ist. Was heißt, Gerechtigkeit existiert extra nicht als bewusste Intervention in so ein sich Ergebendes. Und insofern ist Gerechtigkeit etwas, was dem Primat der Freiheit, nämlich der freien Entwicklung, ausdrücklich untergeordnet ist. Ja. Freiheit nun bedeutet, dass wir in gewissem Maße unser Schicksal Kräften anvertrauen, die wir nicht beherrschen. Und dies erscheint jenen Konstruktivisten unerträglich, die glauben, dass der Mensch sein Schicksal beherrschen kann. Als ob Zivilisation und Vernunft selbst sein eigenes Werk wären. dieses Element von Freiheit ist darum auch sozusagen naturgemäß verbunden mit diesem Element, dass wir uns in die spontane Ordnung zu schicken haben, aber sie nicht gleichsam durch einen rationalistischen Konstruktivismus oder überhaupt ein Element von Konstruktion nun zu einer Organisation machen dürfen. Und wiederum, natürlich muss zugegeben werden, dass die Art und Weise, in der die Wohltaten und Lasten durch den Marktmechanismus verteilt werden, in vielen Fällen als sehr ungerecht angesehen werden müssen, wenn sie das Resultat einer absichtlichen Zuteilung an bestimmte Leute wäre. Aber dies ist nicht der Fall. Diese Anteile sind das Ergebnis eines Prozesses, dessen Auswirkung auf bestimmte Leute weder beabsichtigt noch von irgendjemandem vorhergesehen war, als diese Institutionen entstanden. Institutionen, die man beibehielt, weil man fand, dass sie für alle oder die meisten die Aussichten auf Bedürfnisbefriedigung verbessern. Gerechtigkeit von einem derartigen Prozess zu verlangen, ist offensichtlich absurd. Und in einer solchen Gesellschaft bestimmte Leute dadurch auszusondern, dass man von ihnen einen Rechtsanspruch auf bestimmte Anteile zubilligt, augenscheinlich ungerecht. Somit können wir sozusagen zu dem Credo des Neoliberalismus vordringen, dass der vorherrschende Glaube an soziale Gerechtigkeit gegenwärtig wahrscheinlich die schwerste Bedrohung der meisten anderen Werte einer freien Zivilisation nach Hayek darstellt. Also wiederum, das ist nur zu rechtfertigen, weil dieser Marktmechanismus sowieso der produktivere ist und die ganze Argumentation läuft eben daraus hinaus, dass soziale Gerechtigkeit, wenn sie nun in diese spontane Ordnung eingreift, wo Gerechtigkeit in diesem bewussten Sinn gar keine Funktion hat, dann die allgemeine Wohlfahrt für alle und damit die Aussichten auf Bedürfnisbefriedigung verschlechtert statt verbessert. Kurzfristig ist es vielleicht möglich, einzelnen Gruppen halt da gewisse Vorteile zukommen zu lassen. Und so sehen wir, dass nun eine Marktgesellschaft oder eine kapitalistische Marktwirtschaft so etwas wie ein Spiel ist, das zum Teil ein Geschicklichkeits- und zum Teil ein Glücksspiel ist, wie Hayek ausdrücklich sagt. Weil wir ja sozusagen nur über sehr eingeschränktes Wissen verfügen. Wir wissen ja auch nicht, wie die Roulette-Kugel aufgrund der physikalischen Bedingungen des Roulettes bei einer bestimmten Zahl landen wird. Das können wir allenfalls mit langen statistischen Reihen halt sozusagen die Besonderheit und das wäre dann eine höhere Geschicklichkeit ausmitteln. Aber trotzdem bleibt Roulette genauso wie der Kapitalismus ein Glücksspiel. Da übernimmt dann Hayek einen Begriff von Mises und nennt es Katalaxiespiel. Ja, jetzt könnten wir vielleicht am Schluss das noch sozusagen auf die Marktordnung zurechtstutzen, die häufige Wiederkehr bestimmter unverdienter Schicksalsschläge, zum Beispiel Arbeitslosigkeit oder dergleichen, ist nach Hayek ein untrennbarer Bestandteil des Steuerungsmechanismus des Marktes. Es ist die Weise, in der das kybernetische Prinzip der negativen Rückkoppelung wirkt, um die Marktordnung aufrechtzuerhalten. Nur durch solche Veränderungen, die einen Hinweis darauf geben, dass einige Tätigkeiten eingeschränkt werden sollten, können die Betätigungen aller kontinuierlich an eine größere Zahl von Fakten angepasst werden, als irgendeiner einzelnen Person oder Behörde bekannt sein kann. Und nur dadurch wird jene Nutzbarmachung verstreuten Wissens erreicht, auf der das Wohlergehen der großen Gesellschaft beruht. Also da ist nun dieses Element eines erhöhten Leides, wenn man so will, dass halt diese oder jene Berufsgruppen obsolet geworden sind oder dass sie nicht mehr zu bestimmter Menge beschäftigt werden können oder dass bestimmte Lohnhöhen nicht haltbar sind. Das wird da als negative Rückkoppelung, positive Rückkoppelung führt ja immer zur Zerstörung eines Systems, wie Sie wissen. Also da wird ja die Klospülung, je voller sie ist, immer mehr Wasser zuführen. Die negative Rückkoppelung ist im genau umgekehrt, dass sie dann irgendwann aufhört, wenn sie voll ist. Also das ist sozusagen eine Umkehrung eines Prozesses. Und nur dadurch eben gibt es diese Möglichkeit, das verstreute Wissen zu nutzen und das Wohlergehen der großen Gesellschaft, was allerdings nicht nur ein Vokabel von Adam Smith, sondern auch eins des Präsidenten Johnson war, der da daran resigniert ist, die Great Society, wenn man groß jetzt mit Great und nicht mit Big übersetzen will, bedeutet. Vieles, um damit vielleicht zu schließen, was heutzutage im Namen der sozialen Gerechtigkeit getan wird, ist deshalb nicht nur ungerecht, sondern auch höchst unsozial im Wahnsinne des Wortes. Es läuft schlicht auf den Schutz solide, befestigter Interessen hinaus. Das können Sie täglich im Standard lesen, den Angriff auf den Schutz solide, befestigter Interessen, sei es, wenn von Lehrern mehr Arbeitszeit ohne Lohnerhöhung verlangt wird, sei es, wenn Gewerkschaften überhaupt ins Spiel kommen, die sind ja nur diese Besitzstandswahre, wie das so schön heißt, weil im Deutschen ja so super Worte möglich sind wie Besitzstandswahre. Das wäre eben der Schutz solide, befestigter Interessen bei Hayek. Dieses aufzulösen und die damit die Mobilität der Gesellschaft und damit die Effektivität zu erhöhen, das war natürlich ein ganz wesentliches gesellschaftspolitisches Instrumentarium, das der Neoliberalismus befördert hat. Naja, ich würde es dabei belassen, kaum zur Hälfte gekommen. Es ist ein umfangreiches Oeuvre von Hayek, aber ich denke, Sie haben von den Grundprinzipien mal, was eine Marktordnung leisten soll, in der etwas abstrakteren Sprechweise der spontanen Ordnung einen zumindest ahnungsvollen Begriff erhalten. Und wir können dann gestärkt nach den Feiertagen dazu übergehen, uns dann die neueren oder neuesten Theorien der Actors Network Theory anzuhören. So wünsche ich Ihnen schöne Weihnachten und ein gutes neues Jahr, guten Rutsch und was man halt alles so wünscht. Ne? Ja. Okay.